Heute bei uns zu Gast im Bergzeit-Podcast der Scarpa-Athlet und Extrembergsteiger Dani Arnold. Dani ist wahrscheinlich einer der wenigen Bergsportpersönlichkeiten, die auch außerhalb der Szene richtig bekannt sind. Durch seine Speedrekorde in den Nordwänden unserer Alpen und seine Expeditionen auf der ganzen Welt hat er sich viel mediale Aufmerksamkeit erarbeitet. Im Podcast sprechen wir über genau diese Projekte und seinen ganz eigenen Weg vom Bergsteigen und Klettern zu leben. Dabei fällt einem direkt auf, dass hinter den spektakulären Bildern und Rekorden ein sehr reflektierter Mensch mit viel Tiefgang und Disziplin steckt. Es hat dieses Mal richtig viel Spaß gemacht, keinen ganz klaren Themenleitfaden zu haben und einfach mal drauf loszuquatschen. Also ganz viel Spaß beim Zuhören und damit rein ins Gespräch mit Dani Arnold.
Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Egal ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Servus Dani, herzlich willkommen im Bergzeit-Podcast.
Hallo, hallo.
Bevor wir heute richtig durchstarten, für euch da draußen der kurze Hinweis. Dani und ich sitzen uns heute leider nicht live gegenüber, wir nehmen gerade remote auf. Wir haben, glaube ich, gutes Setup gefunden, aber falls doch mal den ein oder anderen Tonwackler gibt, dann seht's uns bitte nach. Dani, du bist gerade bei dir daheim in der Schweiz, oder?
Ja, genau. Ich wohne da in der Zentralschweiz, zwischen Engelberg und Andermatt oder vor dem Gotthardtunnel. Und schon ziemlich in den Alpen, also ziemlich in den Bergen, von dem her kann es schon sein, dass das Signal vielleicht dann mal schlecht wird, ja.
Ja, das kriegen wir gut hin. Dani, wir starten unsere Interviewfolgen immer mit so einer kleinen Schnellfragerunde.
Okay.
Und die erste vermeintlich einfache Frage ist, wer ist eigentlich Dani Arnold, aber beschrieben in einem Satz?
Ja, Dani Arnold ist, glaube ich, einer, der immer noch nicht ganz weiß, was er wirklich tun soll, so ein bisschen, ja. Nein, das bedeutet halt echt, ich habe mal Mechaniker gelernt, ich war dann so quasi Snowboard-Profi. Ich war Bordercross, habe Rennen gefahren, Weltcuprennen und dann habe ich dann herausgefunden, dass Bergsteigen mein Ding ist. Und auch jetzt, ich meine, jetzt ist so, ich mache Expeditionen, ich lebe hauptsächlich von meinen Vorträgen, von den Geschichten. Ja, es kommt alles in einen Topf und am Schluss funktioniert es am Ende des Jahres. Und wenn jetzt die Kleine fragt, was machst du, dann, was ist Bergsteiger, ist ja kein Beruf eigentlich oder so und irgendwie. Ich liebe die Freiheit am Schluss. Ich mag gerne entscheiden, was ich will, was ich mache. Ich bin nicht gern so verplant und von dem her passt es ganz gut.
Ja, okay. Ich glaube, auf die ganzen einzelnen Sachen gehen wir später auch nochmal im Detail ein. Gibt es einen Ausrüstungsgegenstand, den du immer dabei hast? Egal, ob du nur eine kleine Wandertour machst mit deiner Family oder einen Speedrekordversuch in der Nordwand.
Nein, das wechselt halt schon, je nachdem. Ich meine, es ist kein Geheimnis, am Schluss ist das Handy dabei in der Regel, oder? Das ist wirklich das Einzige, was halt dann noch irgendwie dabei ist. Ja, aber sonst, das wechselt je nach Projekt, ja.
Mhm. Dritte Schnellfrage, wäre lieber wieder eine Netflix-Doku drehen oder lieber Live-Vorträge auf der Bühne halten?
Ganz klar Live-Vorträge auf der Bühne.
Auch da müssen wir, glaube ich, später nochmal drauf eingehen. Magst du mir den Satz vervollständigen, wenn ich eine Auszeit für Körper und oder Geist brauche, dann?
Boah, dann gehe ich da bei mir zu Hause ein bisschen in den Wald vor allem. Dann brauche ich ein bisschen Zeit für mich und finde etwas vom Wichtigsten, was es überhaupt gibt.
Mhm. Was hat den größeren Reiz für dich, Solo-Projekte oder ein Projekt in der Seilschaft?
Ja, die Solo-Projekte sind natürlich schon, es ist einfach das Geilste, oder? Es ist das Problem, man kann es mit niemandem teilen natürlich, aber die Vorbereitung ist so ewig lang und die Verantwortung für sich selber nur zu tragen, ist auch irgendwie cool. Und von dem her, klar, Free-Solo-Klettern ist, ich würde es nie empfehlen, aber ist natürlich extrem cool.
Mhm. Ja, habe ich mir fast schon gedacht. Gibt es eine Person, mit der du gern mal 24 Stunden dein Leben tauschen würdest?
Nein, ich weiß nicht. Boah, ich bin 41, also von dem her, ich glaube, das hat so ein bisschen diese, am Anfang war es natürlich Leute, wo du denkst, boah, mit denen möchte ich unbedingt mal sprechen und so. Aber ich mag Leute, ich finde es extrem cool, halt irgendwo in eine andere Welt, etwas zu erfahren, was ich nicht weiß. Für mich ist immer das Schlimmste, wenn ich eigentlich über mich erzählen muss. Das ist so das. Dummerweise ist das so mein Hauptbusiness. Aber ja, ich schweige auch ganz gerne und höre zu.
Ja, okay. Spannend. Und letzte der Schnellfragen auf einer Happiness-Skala von 1 bis 10. Also 1 ist komplett low und 10 ist gerade Maximum. Wo würdest du dich gerade einordnen?
irgendwo glaube ich schon. Ich spreche mit dir jetzt da, es ist entspannt. Ich habe dann heute noch irgendeine Präsentation. 7 oder 8, glaube ich.
Ja, sehr cool. Spricht doch dafür, dass man irgendwie sehr, sehr happy ist mit allem, was gerade so drumherum passiert. Und das war auch schon die Schnellfragerunde. Aber jetzt können wir auch ein bisschen ausschweifen in den Antworten. Und ich würde mit dir mal einsteigen, so ein bisschen über dieses Jahr reden. Du warst ja auch dieses Jahr wieder echt bisher schon viel unterwegs, Expeditionen, Projekte gemacht, Peru, wo wir auch gleich nochmal im Detail drüber reden wollen. Dann warst du wieder ein bisschen in den nördlichen Gefilden unterwegs und jetzt warst du aber auch mal eine Zeit lang zu Hause, oder? Wenn man das auf Social Media richtig erstalken kann. Bist du gerade in so einer kleinen Off-Season oder gibt es das eigentlich bei dir gar nicht, weil die Saisonen eh irgendwie verschwimmen?
Ja, Off-Season schon in dem Sinn, dass halt, es gibt jetzt gerade keine weiteren Reisen, Expeditionen. Das hat so mehrere Gründe. Für mich ist jetzt wirklich die so Hauptvortragszeit. Das bedeutet, ich mache so ja, 2, 3 Präsentationen während der Woche irgendwo. Das kann aber auch, nächste Woche gehe ich nach London zum Beispiel. Also das, letzte Woche war ich in Hamburg. Das bedeutet natürlich weg von den Bergen, aber es bedeutet dann auch am Schluss für mich irgendwo Geld verdienen für die nächsten Projekte. Und ich mag das ganz gerne, so dieser Mix zwischen weg sein, dann wieder wirklich mehr zu Hause sein, also deutlich mehr, als wenn jemand quasi normal arbeitet. Und das finde ich recht cool, so dieser völlige Mix von, ja, manchmal an einem Morgen, ich schlafe in einem Hotel, in einem 5-Sterne-Hotel irgendwo da, alles ist perfekt und ein bisschen später bist du wieder draußen und wärst froh, wenn du nur irgendwie ein Schokoriegel noch dabei hättest oder irgendwas zu trinken. Also diese Extreme finde ich recht cool, was das so hergibt, ja.
Ja, glaube ich dir sofort. Kann ich sehr nachvollziehen, wenn man da so in die beiden Welten eintauchen will, so ein bisschen eigentlich, wie man Bock drauf hat, dann ist es ja das Beste. Sag mal, wie sehr planst du dein Jahr eigentlich vor? Also, wenn man sich jetzt anschaut, was du alles machst, die Speed-Rekorde, Routenneueröffnungen, so die Expeditionen, das sind ja alles Sachen, die brauchen auch irgendwo echt Planung. Also, ist es so, dass du jetzt schon ziemlich genau weißt, was 2026 alles passiert? Oder passieren viele Dinge auch einfach relativ spontan?
Ja, ich brauche schon so ein bisschen so einen Anhaltspunkt, weil das vor allem für die Projekte, wo du natürlich nicht alleine bist, oder das ist, weil das muss ich ja jeder, niemand hat ja mehr Zeit, das ist ja klar, ist bei mir nicht anders. Das ist auch der Grund, warum wir uns nicht persönlich sehen, sondern weil halt ja alle ein bisschen da viel um die Ohren haben. Aber ja, die Expeditionen werden so ein bisschen fix eingeplant für jetzt 26. Aktuell sind auch Vorträge, die reinkommen für 26. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, dass das mich nervt, die Planung eigentlich brutal. Ich denke dann, hey, was, ich weiß doch nicht, was ich Herbst 26 mache. Lass uns doch ein bisschen warten mit der Erfindung des Datums oder so. Aber ich verstehe natürlich, und für mich ist es auch gut, wenn man so eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, irgendwo einen kleinen Plan hat, finde ich gut. Aber ich glaube, es ist schon auch wichtig, weißt du, so diese Flexibilität noch zu haben, je nachdem halt situativ zu entscheiden. Und wenn ich jetzt zurückschaue an die ganzen Speed-Rekorde, die ich gemacht habe, die waren fast alle nicht geplant. Das habe ich ja gesehen, hey, die Verhältnisse sind gut, lass uns das machen. Vielleicht ein Beispiel, ich habe 2000, ich glaube, das war, jetzt weiß ich nicht mehr welches Jahr, aber ein Jahr vor dem Speed-Rekord in der Grand Choras habe ich wirklich mal Zeit genommen, jetzt explizit ein Jahr keine Expeditionen, sondern nur auf die Choras zu warten. Hat nicht funktioniert. Ein Sommer lang einfach schlechte Verhältnisse. Und dann bin ich am nächsten Jahr, ich glaube, nach Pakistan wieder gegangen. Ich habe gedacht, das ist nur ein Mist mit dieser Planerei. Bin dann von Pakistan zurückgekommen und dann noch an die Choras. Und dann hat es geklappt, am Wankerpfeiler dann. Also ja, es ist wirklich... Es ist schon geil, wenn man alles zu jeder Zeit machen kann, aber ich glaube, ja, es funktioniert einfach nicht. Wir sprechen dann auch noch ein bisschen über das Klima. Das ist ja so, dass es jetzt nicht ganz, ja, es ist nicht wie ein Marathonlaufen da in Berlin oder in New York, oder? Das Ganze ist nicht ganz so einfach. Und es gibt noch andere Faktoren als rein die Fitness oder die eigenen Fähigkeiten.
Ja, voll. Lass uns gleich mal bei dem Thema bleiben, weil ich wollte mit dir eh auch über Peru sprechen. Da hast du ja dieses Jahr im Juli am Chirichanca eine neue Route eröffnet, zusammen mit Simon Gittel und mit Alex Huber. Und sowas braucht ja schon irgendwie ein bisschen Vorplanung. Ich meine, die beiden haben auch volle Kalender. Kurze Eigenwerbung, die waren auch beide bei uns schon im Podcast hier. Also wer da Bock hat, könnt es gerne mal reinhören. Und da habe ich es ja genauso mitbekommen, so die sind genauso durchgeplant. Heißt, wenn ihr zu dritt sowas machen und planen wollt, dann braucht es ja ein bisschen Vorlauf. da habe ich mich gefragt, wie läuft das ab? Also ihr blockt euch dann den Zeitraum und dann müsst ihr aber trotzdem euch so, wie du gerade gesagt hast, ein bisschen nach den Bedingungen richten, weil es muss ja vor Ort dann auch alles passen.
Ja, voll. Das ist, also ja, am Schluss ist genauso, wie du gesagt hast, wir reservieren halt so und so viele Wochen und gehen dorthin und schauen, was geht. Es gibt natürlich dann Orte, wo, ich sage, wenn du nach Peru fliegst, ist die Chance recht groß aufgrund des Wetters, von der Stabilität, dass da was geht. Es gibt natürlich andere Orte, wo es 50-50 ist, dass du überhaupt irgendwas machen kannst. Ja, Leute oder Bergsteigerinnen und Bergsteiger, weißt, die auf der ganzen Welt unterwegs sind und ab und zu so was ein bisschen realisieren können, finde ich, ist schon noch eine Eigenschaft, die wichtig ist. Ich meine, wenn ich da zu Hause einfach warte, bis es mal gut ist und dann mache ich was, das ist relativ einfach. Aber dann vom Karakorum über Japan, über Russland, über Kanada, über Alaska, über Patagonien, über Norwegen, einfach auf der ganzen Welt. Das sind Faktoren, die man halt nicht ganz im Griff hat. Und ich glaube, das ist schon auch irgendwo, braucht es nicht, aber ich finde schon, das ist etwas, was für mich, das zeigt schon auch Qualität von einem Bergsteiger oder Bergsteigerin, wo ein bisschen weiß, wie die Gebirge der Welt so aussehen.
Ja, und auch die Geduld zu haben, oder? Zu sagen, okay, wenn es dieses Jahr nicht hinhaut, dann müssen wir es halt nochmal schieben. Da gehört ja auch irgendwie viel dazu. Nimm uns mal so ein bisschen mit in die Welt der Profi-Bergsteiger. Wie findet ihr euch eigentlich zusammen? Also ruft da einer den anderen an und sagt, hey Simon, hättest du mal wieder Lust auf ein Projekt? Ich habe da Ideen in Peru. Oder wie geht sowas dann?
Ja, das ist schon, also es ist extrem unterschiedlich. Teilweise habe ich die Idee und frage, hey, kommt ihr mit? Wer hätte Lust? Was würde passen? Oder es sagt natürlich ein Freund, wir treffen uns ab und zu natürlich irgendwo. Und dann kommt die Idee von jemandem anders und der sucht einfach Partner oder Partnerinnen. Und das ist halt schon, wie soll ich sagen, es ist, das Wichtigste, ich meine, klettern können wir alle, oder am Schluss, der eine da ein bisschen besser, der andere dort ein bisschen besser, aber ich glaube, es geht wirklich darum, halt wirklich eine gute Zeit zu haben, und das war bei mir schon immer so. Ich habe mir auch Kletterpartner ausgesucht, wo vielleicht, ja, rein niveaumäßig vielleicht nicht ganz, wir wären vielleicht weitergekommen, wenn die stärker gewesen wären, aber am Schluss hat es gepasst vom Team her. Und das ist schon immer über allem gestanden. Und gell, du kannst dir vorstellen, vor Ort, ja, das ist immer mit Stress verbunden. Wir wollen natürlich alle irgendwas machen. Wir sind uns alle gewohnt, die Entscheidungen zu fällen. Wir sind uns gewohnt, als Erster zu gehen, als Erster zu klettern. Und da liegt es auf der Hand, dass es dann ab und zu auch mal knallt. Und da braucht es wirklich so ein bisschen auch, ja, also von der Einstellung her halt irgendwo eine Basis, wo mit den einen funktioniert und mit den anderen willst du nie ein Seil teilen. Einfach nie, oder?
Ja, glaube ich. Jetzt Peru, da habt ihr ja wirklich eine komplett neue Linie eröffnet und die trägt den Namen Kolibri. Warum trägt die den Namen Kolibri?
Ja, die Girishantwa heißt, also hat was mit Kolibri zu tun.
Ah, okay.
So, das ist die auf Quechua, also diese alteinheimische Sprache. Und zwar ist so, ja, wenn du das so ein bisschen siehst, der Girishantwa ist wie der Schnabel vom Kolibri. Und dann rechts der Yerubajo Chico und der Girishantwa Chico, die stehen rechts und links davon, das sind so seine Flügel vom Kolibri. Also das ist so von unten gesehen. Und wir haben gedacht, boah, das passt noch so ein bisschen, aber gell, das ist jetzt so, wie soll ich sagen, das ist dann ein Name und ein Name ist dann wie so, ja, es hat jetzt nicht die riesen Wichtigkeit, aber gell, das ist schon ein brutal schöner Berg, ist eine Region, ja, wo einfach, ja, die Felsqualität ist wirklich richtig, richtig gut. Und von dem her, es war Ostzeit, es war morgen gemütlich warm zum Klettern und dann am Mittag kam dann der Schatten, da war es dann eher nicht mehr ganz so gemütlich ab und zu, aber extrem auch erreichbar, oder wenn ich da schaue, also erreichbar, das dauert ein paar Tage, bis du schon dort bist, aber ist auch kein Geheimnis, es ist keine Reise nach Pakistan, wo halt immer deutlich mehr Aufwand dahinter steckt. Und von dem her eine richtig, richtig geile, ja, coole Sache da. Obwohl wir nicht am Gipfel waren, das ist auch immer etwas, was, ja.
Ja, es waren 100 Meter oder sowas, oder? Es war gar nicht viel.
Nein, es war wirklich wenig, ich weiß jetzt 70 oder so, 100 Meter. Und was halt interessant war, also interessant, ich glaube 1957 oder so, wo Toni Egger, dort hoch ist. Wir sind da 30 Seillängen durch die Ostwand neu gemacht und dann sind wir auf den Grat gekommen, wo damals eben vor gefühlt 100 Jahren Dorni Ecker schon hoch ist. Und ich meine, er ist zum Gipfel gekommen und wir drei drehen jetzt um, oder? Und da denkst du schon, es ist da irgendwas falsch. Auf der anderen Seite, für uns war eigentlich klar, das Risiko war zu hoch. Mhm. Ist auch so, dort, wo wir umgedreht sind, war wie so ein kleiner Sattel. Dann wurde es flach, also das ist wirklich die flachste Stelle vom ganzen Berg. Und es war halt brutal in dem Sinn, es hat so dieser aufgebaute Schnee, so dieser grießige, der ist wie Zucker, da kann man machen, was man will. Man kriegt da keinen Teeschlitz rein, alles, das hält nicht. Und es war dann auch so zwei, drei Längen unter dem, was wir gedreht haben, war dann, ich bin 60 Meter hochgeklettert, ohne Sicherung. Und auch oben war nicht möglich, einen Stand zu machen. Und wir haben uns einfach darum, also es war klar, die zwei kommen nach. Und da ist halt Simon und Alexander gleichzeitig an meiner Person, an den Seilen aufgestiegen, oder? Und das ist schon nicht so sehr sympathisch, wenn du kein nichts hast. Also mit jedem Schritt oder Bewegung, wo sie unten machen, rutsche ich ein bisschen mehr talwärts. Und ja, dann ist es schon so, dass man irgendwann mal dann ja, ein bisschen auch überlegt, was, wie geht es da weiter und so. Und für uns war dann klar, das Risiko ist so groß. Es waren so riesen wie so Häuser, wo du halt nicht siehst, wo Löcher sind, wo ja, genau. Und dann, gell, wenn du einen Stand hast, ist es immer so, da bist du wenigstens als Seilschaft irgendwo fixiert. Aber ohne nichts dann irgendwann mal ist es dann irgendwie einfach nicht mehr ganz so lustig, ja.
Mhm. Ist ein anderes Thema, wollte ich eigentlich später mit dir reden, aber jetzt passt gerade gut. Jetzt in so einer Situation, wie sehr denkst du dann aber wirklich drüber nach, über die möglichen Konsequenzen und wie sehr versuchst du es aber auch wegzuschieben oder auszublenden?
Also Konsequenzen im Sinn von, wenn wir da irgendwie abrutschen oder so, meinst du?
Genau, ja.
Also es kann auch Konsequenzen sein, was es ist, wenn wir ohne Erfolg, ohne Gipfel quasi wieder zurückkommen, weißt du? Also ich denke da nichts anderes, als was ist, wenn da ein Fehler passiert? Und ich glaube, das ist extrem wichtig, weil ein Ausgang bei einem Fehler ist, dass wir sterben. Und wir sprechen natürlich nicht in dem Sinn da immer über das, aber das muss so sein. Also wenn du dich in den Bergen bewegst, du musst dir klar sein, dass du stirbst, wenn du irgendwie einen blöden Fehler machst. Weil nur dann bist du in der Lage, richtig vorbereitet zu sein und dann auch im richtigen Moment umzudrehen. Weil so ein bisschen, ja, mich kommt ja eh die Bergrettung holen oder es passiert ja eh nicht so schlimm oder irgendwas so. Das ist ein Mist. Und das ist schon wichtig, dass man eigentlich mit der Maximumkonsequenz irgendwo im Hinterkopf hat, weil nur so kann ich mich auch richtig verhalten.
Mhm. Und einfach, weil du es gerade angesprochen hast, die andere Konsequenz, so dieses, wir kommen ohne den, in Anführungszeichen, echten Gipfelheim. Hat das Auswirkungen medial oder für die Geschichte oder sonst was? Wie viel Gedanken macht ihr euch darüber? Also während der Tour?
Ja, fast wirklich null. Also der Entscheid, oben jetzt umzudrehen, für mich war es klar, ich bin da vorgestiegen und das hat dann einfach wie so, wie soll ich sagen, so dieses Gefühl vom so viel Risiko gehe ich ein und so viel ist einfach zu viel. Für mich war es dann einfach nicht mehr kalkulierbar. Und dann denke ich gar nicht, was ist, wenn man da ohne dieses Gipfel vom Bild nach Hause kommt oder so, sondern das ist dann sehr sachlich. Und natürlich, dann am Schluss muss man immer schauen, was erzählt man. Wir sind alle angewiesen, dass irgendwas geht. Das ist dann auch kein Geheimnis. Aber im Moment vom Entscheid hat das keinen Platz und es darf irgendwo keinen Platz haben, glaube ich.
Ja, ist, glaube ich, auch sehr, sehr sinnvoll. Hey, bevor wir noch über so ein paar andere Projekte von dir reden, würde ich gerne mal eine kleine Mini-Zeitreise noch mit dir machen, mehr so zu deinen Anfängen, weil von quasi dem kleinen Dani, der irgendwo auf 1700 Meter aufgewachsen ist, bis jetzt klettern in der Champions League, ist ja irgendwie auch einiges passiert und ich habe einen TED-Talk von dir angeschaut und da hast du erzählt, dass du mit deinen Brüdern eigentlich ganz ursprünglich mal so die Idee hattest, auf Fußball zu spielen und dann aber halt da, wo ihr aufgewachsen seid, einfach auch keine richtig flache Ebene war und deswegen seid ihr halt zum Klettern gekommen. War das wirklich so banal einfach oder war das für den Talk halt so ein bisschen abgekürzt?
Ich bin da wirklich im Schächental groß geworden und ich meine, ich bin da 10 Jahre mit der Seilbahn in die Schule gefahren halt, das sind so 1000 Höhenmeter da unten, hier heißt das Dorf Bürglen. Und logisch haben wir Fußball gespielt dort oben und logisch haben wir versucht natürlich gut zu sein, weil es gibt ja fast immer noch keinen anderen Sport als Fußball, oder? Das ist ja schön. Aber Nein, und unser Vater hat uns wirklich ein Tor gemacht, weil er war Schlosser. Und ja, dann ist natürlich so ein bisschen ist dann auch lustig. Oder und das war immer schräg, oder? Und das kann ich, also das ist einfach immer schräg dort oben. Da kannst du die flächste Stelle suchen, es ist immer noch schräg gewesen. Aber ist tatsächlich, ich glaube auch, dass. Gell, du brauchst jetzt da nicht auf knapp 2000 Meter gross werden, um irgendwie mal in den Bergen zu reüssieren. Aber was es macht, es prägt, wenn du dort oben gross wirst. Und ich glaube, das ist das, was ist, was bleibt, was am Anfang auch gar nicht cool war. Du kannst dir vorstellen, oder? Ich musste immer die letzte Bahn noch erwischen, weil sonst, boah, dann kommst du nicht mehr nach Hause. Aber jetzt, so mit den Jahren, habe ich dann schon auch verstanden, vermutlich war das schon auch die Grundlage oder eine Basisfähigkeit, die schon extrem wichtig gewesen ist, jetzt für wo ich jetzt stehe. Ja,
okay. Ab wann war für dich so klar, okay, ich möchte irgendwie von den Bergen leben? Also, dass man jetzt irgendwie Profi-Bergsteiger wird, okay, gut, das ist vielleicht erstmal so ein entfernterer Traum, aber es gibt ja auch eben andere Möglichkeiten. Ich meine, bist du jetzt am Ende auch trotzdem Bergführer oder man macht irgendwas anderes, was mit den Bergen zu tun hat. War das ab einem gewissen Zeitpunkt für dich klar oder war das schon so, dass du auch gesagt hast, na, jetzt machen wir erstmal quasi die Ausbildung und dann schauen wir weiter?
Es war gar nicht klar, also... Ja, wie eingangs gesagt, das ist für mich immer noch nicht ganz klar, dass es so funktioniert. Von dem her, mein Vater hat mich dann in dem Sinn schon ein bisschen geprägt, weil er hat einfach gesagt, hey, du kannst machen, was du willst, aber zuerst machst du eine Ausbildung. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht und ich habe nie daran gedacht, natürlich da irgendwie ins Bergsteigen, weil ich war dann auch in der Jugendgruppe, hat es dann auch gehabt und ich war schlecht und ich war so Durchschnitt und ich war überhaupt kein Überflieger, es hat dann nicht Spaß gemacht beim Klettern, immer auf alle Haken gestanden und habe dann einfach irgendwie, das war nicht mein Ding, bin dann auch zum Snowboarden gegangen, weil das hat mir irgendwie besser getaugt und ja, und dann ist wieder das Ganze so ein bisschen entstanden und logisch habe ich natürlich Videos gesehen vom Uli Steck damals, ich habe vom Alexander Huber und so. Und das hat mich dann schon gedacht, hey, das ist eigentlich noch cool, was die da machen. Die können da ihre eigenen Philosophie da irgendwo gehen. Und das hat mich da damals sehr auch inspiriert, aber natürlich immer mit dem Wissen, dass, hey, boah, was will ich? Ich bin da Zentralschweiz und die höchsten Berge sind da ein bisschen höher als 3000 Meter bei uns. Das ist irgendwas will Klein-Arnold da in den grossen Bergen. Und dann war halt der große Tag an der eigenen Nordwand, wo halt wirklich, und das ist wirklich mehr oder weniger passiert. He. Also das war, ich war davor irgendwie fünfmal am Eiger und dann war ich halt schneller und fast 20 Minuten schneller als Uli Steck. Oder? Und das war dann so ein bisschen der ganz große Wechsel von... Ja, dass man plötzlich überlegen kann, vielleicht auch in diese Richtung zu gehen, einfach auch zu checken, dass ich wirklich in der Champions League spielen kann, ja.
Als sich das so ein bisschen abgezeichnet hat, wie hat dein Umfeld das so aufgenommen? Also jetzt vor allem mal irgendwie Eltern oder auch Geschwister, haben die versucht irgendwie auf dich einzureden, hey, dann überleg dir das nochmal, es ist wirklich so viel Risiko, willst nicht lieber irgendwie einen anderen Weg verfolgen oder war da eher von Anfang an richtig Support da?
Ja, wie soll ich sagen, es war wie so... Also es war Support da im Sinne von, hey, mach da ein Ding, was du willst, aber mach es nicht leichtsinnig. Mach es, wenn du das machst, dann machst du es richtig. Ja, und das ist eigentlich bis jetzt geblieben. Ich glaube, so diese, es ist ja unglaublich, es gibt nicht mehr so viele, ich soll sagen, Orte oder Spielplätze, wo du halt einfach so, ja, wir können machen, was wir wollen, aber wir müssen einfach einstehen für das und Verantwortung tragen. Und das ist etwas, was ein extrem grosses Gut ist oder etwas, was wir unbedingt schauen müssen, dass wir das schützen, dass es immer so bleibt. Und sie haben natürlich gesagt, hey, sei vorsichtig, weil das ist logisch, das ist nicht ganz ohne Risiko. Aber ja, so irgendwo verantwortungsvoll damit umzugehen, das war schon von Anfang an so. Und für mich war immer wichtig und ich meine, gell, das ist, ich bin nicht einfach Bergführer und führe noch 2 Tage im Jahr, sondern ich bin die letzten 20 Jahre über 100 Tage im Jahr noch als Bergführer unterwegs gewesen. Und jetzt ist es ein bisschen weniger, weil die Vorträge mehr sind. Ich will auch weniger führen, weil ich habe auch das Gefühl, ich bin zu viel draußen. Aber zu der Hauptzeit mit 2 Monaten Pakistan, dann die anderen Expeditionen und dann noch 100 Tage als Bergführer, das ist schon so... Das war viel und für mich ist aber immer etwas anderes noch zu haben oder sich irgendwie anders zu definieren, war extrem wichtig und ist bis jetzt noch so diese, Ja, finde ich ein wichtiger Teil. Ich finde es schwierig, wenn ich immer und überall im Mittelpunkt stehe. Mhm. Logisch ist das schön, wenn dir alle auf die Schulter klopfen, aber ich glaube, es ist schon wichtig, auch irgendwo eine Distanz zu haben, etwas anderes zu haben oder Freunde zu haben, wo dir ein ehrliches Feedback geben, was du machst, was sie das Gefühl haben. Weil irgendwann mal ist es extrem schwierig, weil wir sind in unserer Welt drin. Ich glaube, das ist jede Person, wo irgendwo so etwas wirklich...
Ja.
Es dreht sich dann alles um das eigene Ding, um die kleine Community. Und manchmal ist es schon gut, mit jemandem einfach zu sprechen, was so eine Außensicht zu generieren. Und dann muss dann halt knallhart auch ein bisschen das... Ja, da muss man auch vielleicht mal hören oder eben zuhören, was die Außenmeinung ist. So ein bisschen, ja.
Wie wichtig ist da deine Family für dich? Also... Wenn ihr jetzt irgendwie am Abendessentisch sitzt, dann geht es halt wahrscheinlich auch viel einfach um andere Sachen, oder? Als um Bergsport.
Ja, das ist zentral, gell? Das ist so, jetzt, gell, ich wohne da immer noch, wo ich wohne. Weißt du, viele meinen, ich wohne in Interlaken, oder? Weil dort kommen ja die guten Bergsteiger anscheinend her. Und ja, ich bin da immer noch da im Schächental. Ich wohne jetzt nicht mehr oben am Berg, sondern unten da im Dorf. Aber... Da gehöre ich hin und da bin ich einfach der, wo ich immer schon gewesen bin, egal was ich da mache oder gemacht habe. Und das ist mir so wichtig, oder? Ich finde, dass so dieser Austausch finde ich zentral und ja, nicht über Klettern sprechen, ja, ja, nicht, oder?
Kurze Werbung.
Scarpa. Das ist alpine Leidenschaft, italienische Handwerkskunst und fast ein Jahrhundert Erfahrung. Seit 1938 steht Scarpa für italienische Schuhkunst aus Asolo, mitten in den Dolomiten. Was einst als kleine Manufaktur begann, ist heute eine weltweit führende Marke für alpine Abenteuer, das Klettern oder Trailrunning. Scarpa lebt die Berge. Mit Produkten, auf die du dich in jeder Situation verlassen kannst. Ein Paradebeispiel dafür, der Ribeltech 3.0 HD. Entwickelt für ambitionierte Alpinisten, die leicht und schnell unterwegs sein wollen. Ohne Kompromisse bei Schutz und Performance. Ein Schuh, der Trailrunning-DNA mit alpiner Präzision verbindet. Mit nur 660 Gramm ist er extrem leicht, dabei trotzdem robust und zuverlässig. Die H-Dry-Membran hält dich trocken, das Polartec Windblockfutter sorgt für angenehm warme Füße und die Precision Tech Rowlite-Sohle bietet Grip und Stabilität auf Fels, Schnee und Mixterrain. Was den Schuh aber wirklich besonders macht, ist seine Vielseitigkeit. Der Ribeltech 3.0 HD ist ein echter Allrounder. Perfekt für Zustiege, Klettersteige, Hochtouren und schnelle Gipfelanstiege. Wenn du also noch auf der Suche nach neuen Berg-, Kletter- oder Trailrunning-Schuhen bist, dann schau vorbei im Scarpa Markenshop bei Bergzeit.
Werbung Ende.
Ich muss gerade schmunzeln, als du gesagt hast, dein Eiger-Rekord damals, der ist einfach so passiert. Weil das ist, ich glaube, für jemanden, der sich voll auch mit den Themen beschäftigt, ich glaube, der kann das nicht nachvollziehen, aber versteht zumindest, wie das vielleicht einfach so passieren kann, auch mit den Grundlagen, die du hast und so weiter. Aber für jemanden, der da jetzt ein bisschen weiter weg ist, für den klingt es erstmal komplett absurd, wie man so eigentlich eine wirklich anspruchsvolle Route einfach so mal einen Speedrekord aufstellen kann. Also weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe das. Ich verstehe das total. Es ist einfach so, dass ich habe zum Glück, und das war richtig viel Glück, also Glück, aber einfach ich habe dann davor der Salbit West gerade geklettert. Das war einige Jahre davor und die, wo wirklich etwas, ich meine, es interessiert keinen, niemand kennt den und so, aber einfach, und das ist immer noch eine sehr, sehr schnelle Zeit, was ich da gemacht habe. Und für mich war auch, ja, da habe ich schon das erste Mal gesehen, aha, anscheinend funktioniert da, also funktioniere ich relativ gut. Mhm. Und da bin ich schon zum Eiger hin und ich meine Herausforderung war einfach alleine durch die Eiger Nordwand zum Klettern. Und ich meine, das kann schon sein. Oder natürlich, ich habe ja nicht extra langsam gemacht. Ich wollte natürlich meine Grenzen finden. Oder ich würde sagen, hey, was kann ich machen? Wie weit kann ich gehen? Wie schnell kann ich klettern? Und vielleicht ganz tief drin, die Zeit habe ich natürlich auch gekannt. Und dennoch habe ich nie gerechnet, dass ich halt in diesem Gelände wirklich so schnell sein kann. Also das, aber logisch, von außen, gell, Eiger Nordwand, das sind 1800 Meter. Und ich meine, auch in 2 Tagen, da brauchst du ein bisschen klettern, oder? Dass du da, und dann in 2,5 Stunden, das ist schon, das, ja, da muss dann schon was gehen, ja.
Aber das war so medial gesehen eigentlich schon auch sowas wie ein Durchbruch. Projekt dann für dich, oder? Also darauf hat sie ja dann erstmal auch alles gestützt, so, dann war überall mal dein Name zu finden, oder? Also so jetzt auch später in der Netflix-Geschichte war ja das so ein zentraler Teil. Kann man schon sagen, dass das so ein bisschen dein Durchbruchprojekt war, oder?
Absolut. Das ist auch etwas, das habe ich brutal unterschätzt. Ich bin immer noch so zwiegespalten mit dem Eiger. Ich hatte nie gedacht, dass jetzt diese Wand, so quasi diese wirklich die ultimative, ich meine bis jetzt, oder? Jetzt ist es vor 15 Jahren bald und auch heute Nachmittag, ich erzähle von der Eiger Nordwand, weil die Leute wollen die Eiger Nordwand sehen und dann sage ich, übrigens, ich war dann noch in Pakistan. Ja, dann ist schon vorbei, weil sie wollen eigentlich den Eiger sehen. Und das war dann natürlich Glück, weil Netflix hat dann einen Film gemacht um den Eiger. Und ich glaube, wenn ich nicht am Eiger gewesen wäre, hätte Netflix ganz sicher keinen Film gemacht. Und mittlerweile, ich verstehe natürlich ein bisschen auch, wie das, was für mich wichtig ist, das nicht unbedingt für die Leute wichtig ist und umgekehrt. Und ich glaube, es gibt wie so zwei Sichtweisen. Für mich ist einfach wichtig, nicht nur in die Öffentlichkeit zu spielen, also einfach dort, wo... Eben, wo, das sind so diese aufgelegten Dinge, oder wenn ich zum Everest gehe, dann kriegst du einfach, du kannst machen, was du willst, oder das ist einfach, die Leute interessiert, ist ein absoluter Blödsinn auf der Normalroute, das muss man dann auch sagen, aber am Schluss, die Leute interessiert es und ab und zu musst du natürlich irgendwo etwas machen, was ich bin angewiesen auf irgendwie, dass es Resonanz gibt, aber dann gibt es auch einfach Projekte und wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe oder wie jetzt mit dir wirklich ein anständiges Gespräch zu führen und dann kann man halt verschiedene Sichtweisen, man kann verschiedene Projekte beleuchten, wo extrem wichtig sind, weil es, sag mal, einfach die Zeit geht weiter und 1938 bei der Erstbesteigung der Eiger Nordwand war halt eine andere Zeit, als sie heute ist und da sollte schon noch ein bisschen mehr gehen und von dem her finde ich diese Formate oder eben, man kann an einem Vortrag, wenn du da halt irgendwie eine Stunde Zeit hast oder so, da kannst du wirklich viel sagen. Jetzt da bei grossen Newsportalen, dann gibt es ein Bild und dann ein Wort und dann ist erledigt, oder? Und dann braucht es halt ein brutaler Name, dass es überhaupt irgendwo Aufmerksamkeit generiert.
Ja, voll. Aber was wäre so ein Projekt, was für dich voll den hohen Stellenwert hat, aber so jetzt die breite Öffentlichkeit eigentlich nicht wirklich interessiert?
Ja, geil. Ich sag mal, von den 6 grossen Nordwänden ist die Grand Jorasse, wo die Leute, also finde ich immer ganz schlimm, oder? Da denkst du, hey, übrigens, da gibt es noch eine Grand Jorasse, dann, wow, nett, aber wie war es am Eiger? Das ist zum Beispiel, und dann die ganzen Mixed-Routen in Schottland. Ja, wenn du die Champions League spielen willst, dann gehst du nach Schottland und wenn du dort reüssierst, dann bist du wirklich gut und sonst checkst du, dass du vielleicht nicht so gut bist.
Ja.
Und diese Dinge kriegen natürlich viel weniger Stellenwert und was schon auch wichtig zu sagen ist, gell, es ist, wie soll ich sagen, ich meine, ich lebe nicht wie ein Fußballer, ich verdiene nie so viel Geld wie irgendwie Sportarten, die halt so bekannt sind. Aber wir müssen auch mal die andere Seite sehen. Es gibt noch ganz viele, es gibt Künstler, es gibt Sportarten, es gibt andere Aktivitäten, wo die verdienen noch viel weniger Geld oder können nie von dem leben. Und ich meine, die investieren ja auch ihre ganze Energie in einen Bereich, wo sie ihre grosse Leidenschaft ist und dann, ja, das ist noch schwierig, dass man etwas findet, was wirklich glücklich macht und dann auch am Schluss auch irgendwo funktioniert, ja, fürs Leben, ja.
Ich finde das irgendwie mega schön, wenn du das so beschreibst, weil dann wird einem erstmal bewusst, dass das nicht selbstverständlich ist und du das aber trotzdem ja irgendwie für dich geschafft hast, so ein Setup zu finden. Also ganz klar zu wissen, hey, ich muss manche Dinge einfach auch machen, damit sich vielleicht was vermarkten lässt, damit ich es irgendwie schaffe, davon zu leben. Aber ich habe trotzdem die Balance. Ich weiß es zu schätzen. Ich kann trotzdem genügend Dinge machen, die mir einfach wichtig sind, unabhängig jetzt mal von der Öffentlichkeit, meinen Sponsoren oder sonst was. Und die Balance hinzubekommen, die ist, glaube ich, extrem, extrem schwer. Weil wenn man mal so in die Szene schaut, ich glaube, es gibt viele, viele Leute, die wahnsinnig großes Potenzial haben von ihren technischen Fähigkeiten, von ihrem Können her, von ihrer Ausdauer, einfach von ihrer Grundkonstitution, vielleicht nennt man es auch Talent, was auch immer. Aber ich glaube, dass viele davon es vielleicht entweder gar nicht wissen oder es auch einfach gar nicht können, zu sagen, okay, ich muss auch irgendwo diesen anderen Teil, diesen anderen Abzweig in den Weg mit reinnehmen, um davon leben zu können, um das Ganze groß zu machen. Also da gehört ja wahnsinnig viel dazu und das, glaube ich, muss man schon mal so ein bisschen rausstellen, weil Ja, also am Anfang hört sich's immer so leicht an. Na gut, klar, du bist halt Profi-Bergsteiger und vermarktest es. Aber da steckt so viel mehr dahinter.
Ja, das ist genauso. Also das, ich gebe dir zu 100% recht. Und ich habe auch teilweise so ein bisschen das, ich meine, ich habe ein großes Problem, wenn irgendwelche Selbstdarsteller da auf Instagram und alles da, sie verkünden, sie sind so große Bergsteigerinnen und Bergsteiger und alles. Ich meine, ich rege mich da richtig auf darüber, weil viele können ja nichts. Aber auf der anderen Seite verstehe ich eben auch, weil das ist eine schwierige Situation, wenn erstens ist schon viel gemacht und dann viele interessiert es einfach auch nicht. Und dann ist es eine Möglichkeit, dass sie natürlich auch da irgendwo etwas generieren können, weil jeder versucht ja, das Beste daraus zu machen. Und dann verstehe ich natürlich die Sichtweise schon auch. Du arbeitest mit den Möglichkeiten, wo sie haben. Und ja, und doch sehe ich natürlich schon auch großes, wie soll ich sagen, es gibt noch echt viele Projekte, das ist nicht die Frage. Es gibt ja so viel Zeugs zu machen, es gibt noch eben andere Spielarten von der Disziplin her und so weiter. Aber ja, wenn du wirklich gross rauskommen willst, dann brauchst du schon, entweder musst du extrem gut sein oder halt einfach auch brutal viel Risiko eingehen. Und das ist schon etwas, was ich ja in dem Sinne auch brutal finde, oder? Weil es gibt noch die unbestiegenen Wände, oder? Aber dort, die Chance, dass du dann nicht mehr nach Hause kommst, ist auch gross. Und willst du das wirklich oder willst du es nicht? Und ja, von dem her, es ist wichtig, dass jeder seinen Weg geht, oder?
Ja, ich wollte gerade sagen, wie wichtig, glaubst du, ist es für sich so, auch seine Nische zu finden? Weil ich meine, mich zu erinnern, dass ich in der Vorbereitung irgendwo noch ein Gespräch von dir gehört oder gelesen habe, dass du gesagt, du hast eigentlich das ganze Ausdauerzeugs, also auch so das Ausdauertraining und so, das macht dir jetzt nicht wirklich Spaß. Und du bist ja wirklich stark in der Nische, dass alle Speed-Sachen, die du auch machst, die sind in der Regel auch super technisch. Also die haben irgendwo auch einen hohen technischen Anspruch von deinen wirklich Kletterfähigkeiten her. Gibt ja auch quasi so diese andere Nische, wo man sagt, das ist technisch leichter, aber halt von der Ausdaueranforderung her deutlich härter. Jetzt hast du da so ein bisschen auch deine Nische für dich gefunden. Was glaubst du, wie wichtig ist das? Oder könntest du jetzt auch sozusagen dich irgendwie mal ein halbes Jahr lang zwingen, richtig Ausdauer zu bolzen und dann mal was komplett anderes noch zu machen?
Ich glaube, es ist schon wichtig, dass, weil es ist gar nicht so einfach, gell, auf allen Disziplinen ganz vorne mitzuspielen. Also eigentlich ist es chancenlos, oder? Es geht immer mehr in diese Spezialisierung rein. Und ich meine, du kannst es ja beim Sportklettern schauen, oder? Die Sportkletterer, viele gehen, also die Wettkampfkletterer, die gehen fast nicht mehr nach draußen, weil das halt andere Fähigkeiten sind. Das ist die Möglichkeit von irgendeiner Verletzung größer oder ich weiß nicht was. Also von dem her, ich glaube, es ist schon sehr wichtig. Und auf der anderen Seite finde ich es halt dann auch schon auch cool, wenn man sagt, du machst eine neue Route auf 6000 Meter und kletterst dann noch irgendwo im 7. Eisgrad Free Solo und kannst noch ein bisschen Fels klettern. Also von dem her, aber die werden verschwinden, glaube ich, immer mehr. Also das wird schon immer mehr eine Spezialisierung geben, glaube ich. Und gell, da kann man schon sagen, ich kann ein halbes Jahr Ausdauer machen, aber wegen dem bin ich immer noch schlecht. Also das ist, und ja, das ist halt, es ist einfach gar nicht so einfach. Und wenn du halt wie so ein halbes Leben investierst in, gell, für mich war so viele Jahre ins Mixed-Klettern investiert, dass ich habe gar nicht die Voraussetzung oder die Grundkondition für eine Ausdauergeschichte. Also das reicht einfach nicht. Wenn ich schaue mit jemandem, der halt wirklich Grundkondition, also Laufen als Basis hat. Und ich glaube, das braucht es auch nicht, oder? Aber darum finde ich schon wichtig, so das zu finden, was du halt irgendwie gerne machst. Und was auch wichtig ist, oder ich meine, es gibt ja so viele, die sind noch viel stärker oder können das super und alles und die leben auch nicht von dem, weil eben es gibt die andere Schiene mit der ganzen Vermarktung, die wollen das nicht. Und ich glaube auch das, da habe ich höchsten Respekt vor dem, oder? Weil das ist dann auch cool, wenn du das machen kannst, was du willst und das auch immer ein Hobby bleibt, oder? Weil sonst, es ist schon schön, oder? Ein bisschen Profibergsteiger, ein bisschen Vortrage, ein bisschen Sponsoren, oder? Das ist ja, die haben alle das Gefühl, da kriegst du Millionen, oder? Vergiss es, oder? Wenn du was kriegst, dann, wenn du einen Kletterschuh kriegst, dann ist ja schon viel gut. Also, ja. Das ist dann auch von außen gesehen, ist es vielleicht immer, schaut anstrebenswert aus, aber es ist es vielleicht nicht immer ganz, oder?
Ja. Nee, ich finde es krass spannend, was da für unterschiedliche Wege gibt. Also ich habe vor ein paar Wochen mit dem Andi Steindl Podcast hier auch aufgenommen und mei, bei dem ist halt so, dass der wirklich fast die Hälfte im Jahr oder nicht ganz, aber halt einfach durchgehend führt, wirklich Tag auf Tag, also als Bergführer um damit halt einen Großteil von seinem Lebensunterhalt zu bestreiten. So. Und das ist ja schon auch, ja, ich glaube, das darf man nie vergessen, dass es da halt viele, ganz, ganz viele unterschiedliche Wege gibt, wie man sowas realisieren kann. Ich habe mich echt bei dir auch nur gefragt, ist es da nicht manchmal schwer, so nicht opportunistisch zu denken? Weil, wie du vorhin schon gesagt hast, wenn du jetzt auf die Idee kommen würdest und sagst, ich werfe jetzt mal kurz meinen Moralkompass über Bord, scheiß drauf, ich fliege jetzt zum Everest und ich kündige das groß an, irgendwie Everest Speed Record, jetzt probiere ich das einfach. Und selbst wenn du von vornherein weißt, es wird niemals hinhauen, weil gerade Bedingungen nicht passen oder sonst was, das mediale Echo wäre ja brutal. Also wenn du jetzt ankündigst mit deinen Sponsoren und deiner Reichweite aus Social Media, sonst was, du machst so ein Everesting-Projekt, dann könnte man da ja wahrscheinlich über mehrere Jahre hinweg Profit draus schlagen. So, und ich weiß, dass du das niemals machen würdest, allein von der Tatsache, wie du dich gibst und auch von dem, wie wir reden. Aber die Chance ist ja super einfach, wenn man jetzt nur rein opportunistisch denkt.
Ja, gebe ich dir absolut recht. Also teilweise, ich weiß natürlich, wie der Hase jetzt läuft, was man da machen kann. Aber gell, es ist... Es geht noch irgendwie um das, welchen Weg will ich gehen, was ist mir wichtig. Und da gibt es sowas wie halt auch eigene Ethik, eigene Hürden und nein, es geht nie. Niemals im Leben geht das. Und ich meine, ich tue mich immer noch so schwer, was anzukündigen und alle sagen, ich hätte es zu mir früher gesagt, hätte ich dir auch was bezahlt. Oder denkst du, ja gut, es ist einfach nicht. Hm. Aber es ist etwas, was mich brutal natürlich nervt, wo ich sehe, was, wenn das jemand so, ich meine, da, es ist einfach miserabel, wenn jemand da irgendwie Jahre davon erzählt und nie ein Bein irgendwo sich bewegt, oder, also es ist einfach, finde ich lachhaft, finde ich wirklich, also jenseits auch, ich meine, du musst ja selber mit dem irgendwo klarkommen, dass du einfach irgendwie nicht viel kannst am Schluss. Aber ja, die kriegen da die großen Seiten auf dem Spiegel und überall, oder? Jetzt geht's dann los, morgen starten sie. Er finde ich einen absoluten Blödsinn. Mhm. Aber ja, ich weiß auch nicht, ja. Wenn es dann irgendwann mal so ist, dann ist es halt so, oder? Aber ja, yeah. Es gibt auch, und da muss man auch aufpassen, es geht um Glaubwürdigkeit am Schluss auch ein bisschen. Und das ist sowieso etwas, was ich finde, es wird eigentlich nicht mehr gefragt, wie hast du das gemacht, wie war's, sondern es heißt nur noch, boom, was, dort, bang.
Hast du Bilder.
Und genau, und wenn du jetzt überlegst, auch jetzt, was da mit der Digitalisierung geht, wenn, ich meine, man kann jetzt Bild mittlerweile generieren, das ist absolut kein Problem mehr. Und es verliert alles an Glaubwürdigkeit, es verliert an Ehrlichkeit, es verliert an Transparenz. Und dann ist es schon noch geil, wenn jemand auf die Bühne steht, zuvorderst und sagt, hey, ja, so ist es. Und 70 Meter vor dem Gipfel haben wir umgedreht. So ist es. Es braucht eine Geschichte hinter dem, was da halt geht. Und ich glaube, das wird immer mehr wichtig werden. Und wir bewegen uns, oder, in diesem Outdoor-Bereich so in einer emotionalen, es geht so viel um, es geht um Geschichten zum Kreieren, und das Bild an und für sich oder dieses Was wird immer weniger wichtig werden, oder, weil das kannst du ja eh generieren von irgendwo her. Also von dem her habe ich da noch ein bisschen Hoffnung, dass es halt doch irgendwo noch hoffentlich Leute gibt, die das schätzen, dass so diese Ehrlichkeit, oder, ja.
Ja, voll. Also ich sehe diesen Trend auch voll. Ich sehe den vor allem auch so ein bisschen außerhalb unserer, nennt es einfach mal Speed Mountaineering oder Kletterbubble. Und ich bin manchmal auch echt hin und her gerissen, wie ich das finde, weil ich habe so das Gefühl, das ganze Thema Bergsport, also jetzt wirklich in seiner vollen Breite mit allem, was dazugehört, Mountainbiken, normales Wandern, was auch immer, hat in den letzten Jahren ja wirklich voll den Trend. Und an sich ist der nicht verkehrt, weil wir zwei leben am Ende auch davon. Ich lebe davon, du lebst davon.
Absolut.
Auf der anderen Seite denke ich mir halt, es sind jetzt mittlerweile dadurch auch viele Leute in den Bergen, die früher nie in die Berge gegangen wären, weil es einfach nicht cool war. Es war nicht cool. So, es war quasi so ein bisschen dieses Exoten-Ding, was halt die Leute in den Bergen machen. Aber wenn ich jetzt von irgendwo anders herkomme, dann wäre ich nicht auf die Idee gekommen, in die Berge zu gehen. Mittlerweile sind es aber halt sehr, sehr viele, weil es, wie du schon sagst, durch die generierten Bilder gut funktioniert. Es gibt Klicks, es gibt Reichweite, es gibt Aufmerksamkeit. So, mir wird gerade, wenn ich irgendwie mein hier Instagram oder TikTok durchschaue, dann sehe ich immer wieder Videos, ich gehe auf die Zugspitze ohne Vorbereitung. So, und weißt du, was ich meine? Und da bin ich mir das hin und her gerissen, weil ich mir denke, an sich ja voll cool, dass so viel mehr Leute Bergsport machen, weil wir profitieren davon, aber es bringt halt auch so viel negative Konsequenzen mit sich. Und ich habe auch keine so eine richtige Lösung, wie man das irgendwie in gute Bahnen lenken könnte.
Ja, absolut. Ich glaube, was relativ gut ist, ich sehe das noch so ein bisschen aus dem Aspekt von mein Vater und mein Bruder sind Wildhüter. Mhm. Und ich sehe natürlich, dass es nicht so weitergehen kann, dass einfach alle Menschen irgendwo sind und dann hat es keinen Platz mehr für, also gerade Winter ist höchst problematisch natürlich, wenn alle da irgendwo hingehen. Aber was ja da interessant ist, dieses Phänomen, dass alle dort sind, wo alle sind. Mhm. Und das hilft mir noch so ein bisschen zu verstehen, weil wenn die Leute zum Everest gehen, dann sollen sie zum Everest gehen. Aber zumindest kann man das relativ gut noch irgendwo handeln. Und das ist noch so ein bisschen, sobald, oder unser Sport ist halt grundsätzlich mal gefährlich. Und das bedeutet schon, dass die Leute mehr oder weniger dort sind, wo halt, sie haben das Gefühl, mehr Leute gibt Sicherheit. Und ich glaube, das hilft so ein bisschen, dass es nicht zur völligen Katastrophe wird. Mhm. Aber es ist schon brutal, oder? Das halt einfach, ja, und da bin ich mitschuldig, oder? Dass ich sage, hey, eigener Nordwand geht auch in 2 Stunden oder 2,5 Stunden und ja, wir haben nichts mehr dabei. Dann animierst du natürlich auch da. Auf der anderen Seite, gell, ich mache auch zum Beispiel Vorträge vor Kindern, vor Schulen und ich glaube, wenn man auch da auch aufzeigen kann, weißt, wie viel Energie oder wie viel Vorbereitung in diese Projekte fließen, dann die können sehr wohl gut unterscheiden, das ist etwas oder das ist gar nichts für mich. Also in dem Sinn, ja, und dann geht es um Eigenverantwortung. Ich meine, was ist denn da los heutzutage? Oder wenn alle haben das Gefühl, es geht, ja, es geht halt einfach nicht für alle und... Das sind wir, oder? Also die Medien, wir, wo davon leben. Wir müssen da irgendwo auch versuchen, da auch darauf hinzuweisen, dass es einfach nicht für alle ist. Und dann schau mal, was da jetzt aktuell läuft mit dem Wetter, mit den warmen Temperaturen. Ich meine, das, was vor 3 Jahren noch richtig war, ist heutzutage vielleicht nicht mehr richtig. Und wie wollen das die Leute dann wissen? Das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Und von dem her, so diese... Ja, auch der Respekt zu behalten ist extrem wichtig, oder? Mhm.
Wie siehst du so den ganzen Alpinismus so in den nächsten Jahrzehnten? Bist du der Meinung, so wie du jetzt das Ganze alles machst, wirst du es auch in Zukunft oder rein theoretisch die Kids, die nachkommen, noch genauso machen können?
Ich glaube schon. Ich meine, es wird schwieriger, logisch, die Projekte sind jetzt, ich meine, extrem viel schon gemacht auf der ganzen Welt, oder? Das ist nicht mehr ganz so einfach. Mhm. Und doch finde ich so, es ist sowieso, man hat immer das Gefühl, wir sind aktuell die Schönsten, wir sind die Besten, wir sind die Schnellsten und ja. Und das hat einfach immer gezeigt, dass es natürlich nie stimmt, das geht immer irgendwo weiter. Und eben, es geht immer mehr, glaube ich, es geht um Transparenz, es geht um Glaubwürdigkeit. Und dann gibt es halt die Schiene, die macht für Klicks, da kannst du machen, was du willst, weil das ist alles nur Show. Mhm. Und dann gibt es aber wirklich halt diese Richtung, wo du halt sagst, hey, ich will wahrgenommen werden als kompetente Bergsteigerin oder Bergsteiger. Und dort gibt es halt einfach, da gibt es Regeln, wo wir uns daran halten. Und dann gibt es auch Verpflichtungen. Und das ist wichtig, oder dann einfach auch, ja, das anständig zu machen.
Ja, absolut. Ist dir manchmal, also vergisst man manchmal, was man selber für eine Reichweite eigentlich hat? Also ich meine, man muss sich eigentlich nur mal jetzt deine Instagram-Follower anschauen. Das sind über 200.000 Menschen, die dir da folgen und somit ja auch deine Sachen irgendwo sehen. Blendet man das manchmal eigentlich aus oder ist dir das schon sehr bewusst?
Ich blende es fast komplett aus, also ich habe immer noch, ich meine, auch wenn du jetzt das sagst, das sind viele, das weiß ich auch immer noch, logisch sind das viele, ich kann ja mit anderen vergleichen, aber am Schluss habe ich, boah, was sind das für Leute, ich kenne ja viele irgendwo nicht. Und doch ist es auch etwas, ein Phänomen, was ich meine, es kann mir nicht egal sein. Und ich wurde dann auch schon irgendwie 2-mal gehackt auf diesen Profilen und dann habe ich erst gecheckt, hey, wie mich das stresst, dass ich quasi diesen Kanal verliere. Also ist es mir schon nicht ganz egal, was da passiert. Und auch wenn ich jetzt mit irgendwelchen Partnern schaue, oder ich meine, das ist eine entscheidende Größe. Was hat man für eine Reichweite? Wie kommt das Ganze an? Also von dem her, ja, ist wichtig. Und anscheinend, ja, ist das viel, glaube ich. Und gerade für Schweiz, da darf man auch noch, Schweizer, ich meine, wir haben ein kleines Land und logisch ist da mit Europa, wir haben schon ein bisschen eine größere Reichweite als die Schweiz, aber im Schluss, wir sind keine USA. He? Also das ist auch etwas, was man, von dem her passt eh ganz gut. Und viele haben das Gefühl, die Reichweite kam nur durch Netflix und das stimmt natürlich nicht. Die Reichweite kam durch ein Video, wo da ich war so der, ja man kann sagen, der Erste, wo das richtig professionell gemacht hat mit der Insta, mit der 360-Grad-Kamera am Rucksack oben. War Eisklettern in den Dolomiten. Und das war für mich so dieser Durchbruch. Das war dann wirklich, dort hat es am meisten generiert. Ich meine, jetzt macht das machen alle, oder? Das ist, jetzt hat es komplett natürlich an. Ja, jetzt bringt es gar nichts mehr, ja. Oder gehört es dazu?
Hast du eigentlich, also blöde Frage, und ich glaube, ich weiß die Antwort, aber hast du eigentlich ein Management?
Nein, ich habe niemand. Was ich mache, ich versuche ab und zu so mit Sachen Kommunikation, so das Ganze schon irgendwo ein bisschen besser zu machen, weil es ist halt. Ich bin extrem getrieben um neues Zeugs. Da dreht sich das Ganze und dann bin ich einfach dann. Ja, da komme ich zurück. Wir haben eine ganze Festplatte voll Material, wo einfach extrem cool ist. Und jetzt ist wichtig, dass man halt dann noch wie mit diesem Zeugs was macht und nicht immer nach vorne und weiter geht. Und da bin ich einfach schlecht. Und dann schaue ich auch, dass ich irgendjemanden habe, wo man da ab und zu vielleicht irgendein Newsletter machen kann oder jetzt dann wieder Filme machen kann. Und das ist schon auch wichtig, gell? Ich meine, ich stehe alleine auf der Bühne, ich bin meistens alleine dort, aber es sind schon viele Leute, die da im Hintergrund auch helfen. Es sind die besten Fotografen, die besten Filmer. Und das ist auch wichtig, mal zu zeigen, oder wenn... Ja, zum Beispiel da, letztes Jahr in Spitzbergen, da war ein Freund dabei. Ich meine, der hat nichts anderes gemacht als 4 Stunden gesichert bei fast minus 30 Grad und Wind. Ich meine, ja, es geht ums Team, oder? Und das ist so wichtig, dass einfach es braucht extrem viel, um dass das Ganze funktioniert, ja, auf allen Ebenen.
Ja, ich habe nur deswegen gefragt, weil wenn man sich halt so deine ganzen Aktivitäten auch anschaut, das ist ja brutal viel Arbeit irgendwie trotzdem, diese Vorträge vorzubereiten, die Bücher, die du rausgebracht hast, so dieses, warum das alles, Anti-Gravity, da sind ja wahnsinnig viele Projekte entstanden. So, und ich stelle mir jetzt halt das vor, wenn du diesen ganzen administrativen Kram hast und schaust, dass auf der, ich nenne es jetzt mal Vermarktungsschiene alles läuft, dann nimmt das ja schon mal sau viel Kapazität weg von... Ich muss mich gerade eigentlich vielleicht auf irgendein Projekt vorbereiten. Und vor allem, wenn wir dann über Projekte sprechen, die ja immer irgendwo auch ein Risiko beherbergen. Ist ja jetzt nicht nur so, dass du sagst, okay, Mai, ich muss dann halt an einem speziellen Datum 100 Meter so schnell wie möglich rennen. Also es soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber...
Ja, ich weiß, was du meinst.
So auf der Bahn, weißt du, was soll da groß passieren? Aber das, was du dann ja machst, hat ja in allerletzter Konsequenz irgendwo immer auch den Tod am Ende im Worst Case, so, und sich darauf dann vorzubereiten und aber gleichzeitig all die anderen Sachen zu managen, stelle ich mir halt extrem anspruchsvoll vor. Deswegen war da so ein bisschen die Frage.
Ja, absolut. Also, ich mache das noch ganz gerne. Also, ich versuche irgendwo einfach das ein bisschen das Draußensein zu reduzieren. Das hilft mir natürlich, wenn ich das selber filme oder Vorträge schneide. Aber ich sehe da immer mehr so, dass ich mich schon aufs Hauptding konzentrieren sollte. Ich suche immer noch Partner, wo wir da Arbeit abnehmen können. Ich weiß es nicht. Es ist auch, wenn ich jetzt zurückschaue, was wäre gewesen, wenn ich wirklich völlig nur das Athletensein gelebt hätte. Ich weiß es nicht, ob es viel besser ist, weil es braucht dann eben auch, es braucht mal auch ein bisschen da die Ruhe, weil irgendwann mal haben wir dann schon geklettert oder haben trainiert und ich mache es noch ganz gerne irgendwo und gell, ich bin dann auch gerne zu Hause oder wenn ich jetzt da mit dir spreche, dann bin ich zu Hause, dann die Kleine kommt und dann bin ich wieder da, also ja, ich glaube, es ist jetzt mein Weg und das ist sicher nicht irgendwo ein richtiger Weg für alle, aber ich finde es schon wichtig, dass halt jeder seinen Weg irgendwo geht und aber auch eben immer offen ist für Veränderungen, weil das braucht so.
Noch eine Frage, die so ein bisschen den letzten Themenblock für heute einläutet, über den ich mit dir reden wollen würde. Weil wir gerade es davon hatten, Projekte sind irgendwo mit Risiko behaftet und so. Hast du das Gefühl, du bist über all die Jahre so ein bisschen abgestumpft, was das Risiko angeht? Also hat sich dein Blick aufs Risiko verändert? Dass das, was vielleicht am Anfang als hohes Risiko eingeschätzt wurde, jetzt mittlerweile so ein... Ja, okay, das ist halt mein Grundrauschen an Risiko, das ist immer da.
Ich glaube, es ist eher das Gegenteil der Fall.
Okay.
Es hat sich eher auf die andere Seite entwickelt, wo ich sage, das, was damals war, zum Beispiel auch so, gegen so eine Carlesso-Route da am Torre Trieste. Mhm. Boah, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob ich das heute noch irgendwo machen möchte. Und der Grund ist einfach so, ich habe einfach zu viel erlebt oder selber erlebt oder durch Freunde erlebt und vielleicht auch ein bisschen mit der Erkenntnis, dass, ja, dass wir vielleicht nicht ganz so gut sind, wie wir das Gefühl haben da draußen, wenn wir als Gegner die Natur haben. Mhm. Und das ist etwas, was halt dann schon auch ein bisschen zu denken gibt. Dass, also, alles gut, aber es braucht dann einfach auch Glück bei der Sache. Und ich glaube, dass dieses, wenn ich jetzt irgendjemanden habe, wo einfach all in immer geht, immer Vollgas nach vorne, das ist relativ einfach, weil da braucht kein Kopf dazu. Dass wir sagen einfach, wir gehen, bis es knallt. Und das finde ich dann auch nicht sehr, wie soll ich sagen, das anerkennungswert, oder? Weil, das ist dann relativ einfach so.
Ja, macht Sinn. Ich fand irgendwie das richtig spannend, als ich in der Vorbereitung auch gelesen habe, dass du mal gesagt hast, du hast vor und nach Natur schon durchaus auch mal sowas in der Art wie Angst oder ziemlich großen Respekt, währenddessen dann aber gar nicht.
Das stimmt, ja.
Wie haut das hin, kopftechnisch, dass man sich davor dann irgendwie Gedanken macht und sobald du aber quasi das Klettern anfängst, kannst du wie so einen Ausschalter im Kopf drücken und dann ist es nicht mehr da.
Ja, das ist halt schon das, ich glaube, das ist da meine ganz große Fähigkeit oder mein Talent, dass es halt wirklich in den Wänden super, super funktioniert. Und für mich ist die Atmung extrem wichtig. Mhm. Vielleicht sage ich, ja, also ich muss genau so in einem Bereich sein, wo ich klar denken kann, wo alles funktioniert. Und dann ist es einfach auch, es ist so viel Freude dabei, es ist so viel, es ist einfach, ich muss mich nicht irgendwo zwängen, ich muss da durch, ich muss durch diese Zinne klettern, ohne Seil und schnell, sondern es macht richtig, richtig viel Spaß. Aber es bedeutet auch Verantwortung und es ist einfach so, dass das entsteht nicht einfach aus einem, morgen könnte ich das oder das andere machen, sondern es braucht, jedes kleines Detail braucht wie so ein Haken hinten dran. Mhm. Und das Dumme ist eigentlich, nur weil es mal funktioniert hat, heisst nicht, dass es immer funktioniert. Also das heisst, ich muss mir jetzt mal wieder beweisen, fühle ich mich überhaupt noch wohl in diesem Gelände. Und das kann sein, dass es vielleicht auch nicht mehr, irgendwann mal nicht mehr so ist. Und dann muss man auch ehrlich sein zu sich selber und sagen, hey, das war's jetzt. Oder das war eine gute Zeit und gut.
Hast du immer noch das Gefühl, umso leichter die Aufgabe ist, desto gefährlicher ist sie?
Habe ich ziemlich stark das Gefühl, ja.
Okay.
Einfach, dass, ich habe recht viel Respekt vor Routine, Sachen von, jetzt einfach auch zum Beispiel Anseilknoten beim Sportklettern. Es ist einfach, es ist einfach so fatal oder beim Abseilen oder es passieren so viel, einfach zu viele Unfälle bei so Dingen, wo einfach, hey, das ist ja, und genau dort liegt, glaube ich, teilweise schon auch ein bisschen das Problem, dass einfach, dass wir bei einfachen Aufgaben vielleicht einfach, also logisch sind wir nicht gleich konzentriert, das kann ja gar nicht sein, oder, dass der Fokus immer voll, weil niemand kann 100% geben beim Bergsteigen, niemand kann 100% geben auf einer 10-Stunden-Tour. Das ist gar nicht möglich. Also die Qualität liegt darin, immer noch irgendwie genug Kapazität zu haben, zum checken, wann muss ich was ändern. Und da geht auch Dinge falsch oder haben nicht so eine Wichtigkeit. Aber dort, wo es wichtig ist, das zu realisieren, das ist eine wichtige Eigenschaft. Und ja.
Ich musste immer an dieses Beispiel denken, wo du die Fotosession gemacht hast an dem Eiszapfen, der dann unter dir weggebrochen ist. Das ist ja das perfekte Beispiel eigentlich dafür, oder? Das war jetzt kein Projekt im klassischen Sinne. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann war das sogar einfach nur halt ein Fotoshooting, oder?
Ja, das
wo
ist
am
genau
Ende
so
halt coole Bilder bei rauskommen sollen. Und dann kann es genau bei sowas halt einfach richtig schief gehen.
Ja, oder die ganzen Abstiege, oder? Wo man sagt, hey, das ist, runterkommen ist einfach, vom Matterhorn dann nach der Nordwand, nach der schnellsten Zeit da runter über den Hörntligrad, das sollte ja wohl kein Problem sein. Mhm. Ja, es ist auch dort steil, es ist auch dort halt, und das ist etwas, was halt schon einfach, ich kann mein Leben nicht irgendwo sagen, ich bin in einem 50, oder ich reduziere jetzt mal auf 50%, weil es geht einfach nicht. Nee. Und es ist schon auch wichtig zu sehen, dass es braucht dann keine Matterhorn-Nordwand oder Eiger-Nordwand, um vielleicht, es kann auch irgendwo da, ich weiß nicht, bei dir zu Hause oder da in Garmisch oder bei, mittlerweile, hey, es ist so viel in Bewegung, gerade nordseitig, wo man denkt, hey, wenn du am falschen Ort bist, zur falschen Zeit, dann kann es Game Over sein und das muss man sich bewusst sein, ja.
Ja, absolut. Letzte Abschlussfrage. Kannst du schon irgendwas anteasern so für nächstes Jahr? Oder ist da alles gerade noch zu sehr in Planung?
Nein, es wäre jetzt eben, ich mag das nicht, über Projekte sprechen, aber ich werde ziemlich sicher wieder so in ein Eisprojekt irgendwo hingehen, was einfach wieder bildstark ist. Und dann wird es ziemlich wieder eine Expedition geben.
Cool.
Und das, ja, das war's für den Moment, ja.
Ja, sehr, sehr cool. Wir sind sehr gespannt. Hey Dani, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch. Macht jedes Mal richtig viel Spaß, jetzt auch mal mit dir richtig zu interagieren und nicht nur Sachen zu konsumieren. Also Props dafür. Ich glaube, du hast da echt einen sehr, sehr coolen Weg gefunden. Es macht richtig viel Freude.
Ja, danke dir. Ich finde es auch spannend, oder, wenn man Formate kriegt, wie du das machst jetzt da, wo dann nicht alles zusammengeschnitten wird auf irgendwo 30 Sekunden. Und von dem her finde ich extrem spannend, auch deine Sichtweise zu sehen, oder? Und das ist cool. Mach weiter so.
Freut mich, danke dir. Das war die Interviewfolge mit Dani Arnold. Ich hätte mit ihm ehrlicherweise noch so viel mehr besprechen können und mich hat es richtig beeindruckt, wie er seine ganz eigene Lebensphilosophie aufgebaut hat. Wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo und eine Bewertung da. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen bei der nächsten Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Bergzeit. Passt auf euch auf. Ciao, ciao, euer Jan.